Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein handfester Streit über die französischen Abschiebungen von Roma hat den EU-Gipfel in Brüssel beherrscht. Teilnehmer berichteten, hinter verschlossenen Türen seien EU-Kommissionspräsident Barroso und Frankreichs Staatspräsident Sarkozy aneinander geraten. Frankreich ist verärgert, weil die Kommission öffentlich die französische Abschiebepolitik kritisiert hatte. Das eigentliche Gipfelthema, der Stabilitätspakt, geriet über den Streit fast zur Nebensache.
Sie demonstrieren gern, dass sie sich mögen. Umarmungen und Küsschen sind an der Tagesordnung und manchmal sind sie eine Demonstration. So sehr Frankreichs Präsident heute seine Kollegen herzte, für diesen Herrn hatte er nur Verachtung übrig. Dass die EU-Kommission Frankreich verdächtigt, mit der Abschiebung von Roma EU-Recht zu brechen, für Nicolas Sarkozy ist das eine einzige Beleidigung der Grande Nation.
Les mots qui ont été prononcés, dégoûtants.
Da sind geschmacklose Worte gefallen, die uns tief erschüttert haben. Schande, der Zweite Weltkrieg. Die Juden hat man erwähnt.
Evocation des Juifs.
Letzteres hat außer ihm zwar niemand gehört, aber Sarkozy suchte den Konflikt. Der Schlichtungsversuch der Kanzlerin blieb vergeblich. Beim Mittagessen wurde es laut, aber der Kommissionspräsident hielt seine Linie. Wir tun nur unsere Pflicht, auf die Einhaltung des Rechts zu achten. Und Diskriminierungen von Minderheiten sind in Europa nicht akzeptabel. Offen ließ der Kommissionspräsident, ob er seine Justizkommissarin unterstützt. Die hat sich zwar für ihre Wortwahl entschuldigt, will aber an rechtlichen Schritten gegen Frankreichs Abschiebepraxis festhalten.
Französische Beobachter erklären das alles mit französischer Innenpolitik. Der mit miserablen Umfragewerten konfrontierte Sarkozy suche jetzt sein Heil in Konflikten mit äußeren Gegnern und da kämen ihm die Roma so recht wie die EU-Kommission. Dass er damit die Szenerie hier beherrschen konnte, hat freilich einen weiteren Grund. Die eigentlich wichtigen Debatten über Europas Außenpolitik und bessere Regeln für den Euro waren so dürftig vorbereitet, dass sie über Allgemeinplätze nicht hinauskamen.
Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages hat heute den Salzstock Gorleben in Niedersachsen besucht. Die Ausschussmitglieder wollen die Umstände klären, unter denen Gorleben als Standort für ein mögliches Atommüllendlager benannt wurde. Aus Sicht von Union und FDP ging dabei alles mit rechten Dingen zu. Die Opposition spricht dagegen von politischer Einflussnahme. Die Bundesregierung will nach 10 Jahren Pause die Erkundung des Bergwerkes im Herbst wieder aufnehmen.
Der Standort Gorleben im niedersächsischen Wendland. Im Vordergrund das Zwischenlager. Hier stehen 91 Castor-Behälter mit hochradioaktivem Abfall. Überirdisch. Ob er eines Tages im Salzstock Gorleben unter Tage gelagert werden kann, wird seit den 80er Jahren erkundet, in einem eigens dafür errichteten Bergwerk. 1977 hatte die niedersächsische Landesregierung unter Ernst Albrecht den Standort benannt. Gorleben im Zonenrandgebiet als Endlager für Atommüll. Albrechts Festlegung auf den Salzstock passte in die damalige Atomkraftpolitik der Bundesregierung Schmidt, die neue Atomkraftwerke nur mit Endlagernachweis genehmigen wollte. 1980 die erste Tiefbohrung im Salzstock, begleitet von Protesten. Betreiber und Regierung hofften auf die Eignung des Salzstocks und sollen Kritik vertuscht haben, meinen die Gegner. Die Kohl-Regierung hatte für den Abschlussbericht der Voruntersuchung 1983 konkrete Änderungswünsche. Kritische Anmerkungen sollten entschärft werden. Jetzt soll der Untersuchungsausschuss des Bundestages klären, ob Gorleben wegen der politischen Einflussnahme als Standort ausgewählt wurde.
Anstatt Zeugenbefragung und Aktenlektüre, heute Ortstermin in 800 Metern Tiefe für die Mitglieder des Untersuchungsausschusses. Die Frage danach, unter welchen Umständen Ende der 70er Jahre die Entscheidung für den Standort Gorleben zustande kam, trat heute in den Hintergrund.
Für uns ist wichtig zu schauen, ob hier ein faktischer Endlagerausbau auch betrieben wird, neben der Erkundung. Und das ergibt sich bisher aus den Plänen, denn sehr vieles ist überdimensioniert. Die Schächte sind größer, als man sie nur zur Erkundung braucht.
Nach 10-jährigem Verbot, verhängt durch die frühere rot-grüne Bundesregierung, dürfen die Bergleute von Oktober an den Salzstock weiter erkunden. Gorleben dient dann den Betreibern von Atomkraftwerken als notwendiger Nachweis dafür, dass sich radioaktiver Müll in Deutschland möglicherweise künftig entsorgen lässt.
In der Tat muss in Zukunft jetzt zügig die Erkundung weitergehen, ergebnisoffen. Insofern können im Augenblick noch gar nicht alle geologischen Fragen beantwortet werden. Der Bergmann sagt, vor der Hacke ist es duster.
Ohne klare Vorgaben, ohne wissenschaftliche Kriterien zu erkunden, davor warnt die Opposition und sie fordert:
Wenn man den besten und sichersten Standard will, dann kann man nicht auf einen gehen, sondern muss verschiedene untersuchen, so wie die Schweiz das hervorragend macht.
Alle künftigen Arbeiten im Salzstock müssen nach Ansicht der Opposition offen und ohne Geheimniskrämerei stattfinden.
Auch am dritten Tag der Haushaltsdebatte im Bundestag haben sich Regierung und Opposition erbitterte Auseinandersetzungen über die Sparbeschlüsse geliefert. Arbeitsministerin von der Leyen, die den größten Posten im Bundesetat verantwortet, kündigte Einsparungen von rund 11 Milliarden Euro an. Unter anderem sollen Hartz-IV-Empfängern das Elterngeld und die Rentenbeiträge gestrichen werden. Von der Leyen nannte das schmerzhaft, aber nicht unverhältnismäßig. Die Opposition warf ihr soziale Kälte vor.
Vor dem Reichstag eine ungewöhnliche Modenschau. Statt Haute Couture werden letzte Hemden gezeigt und ausgezogen. Ein symbolischer Protest gegen die Kürzung des Sozialetats um rund 4%. Die Kürzung trifft unter anderem Förderprogramme für Langzeitarbeitslose, aber nur die verzichtbaren, versichert die Arbeitsministerin.
Deshalb wird es jetzt notwendig sein, auch sich auf die Programme und Maßnahmen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu konzentrieren, die nachweislich Menschen in Arbeit bringen.
Schuldenabbau zu Lasten der sozial Schwachen findet die SPD inakzeptabel.
Das ist alles andere als stimulierend für den Arbeitsmarkt und vor allen Dingen bringt es den Betroffenen weniger Chancen, wieder in den regulären Arbeitsmarkt einzusteigen.
Die Koalition verweist dagegen auf die Arbeitslosenzahlen, die sich auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren zubewegen.
In Bayern und Baden-Württemberg haben wir quasi Vollbeschäftigung, die 4 vor dem Komma. Ein Rückgang der Arbeitslosenzahl auf unter 3 Millionen im Herbst dieses Jahres ist erreichbar.
Doch die Linkspartei zweifelt an der Aussagekraft der Zahlen.
Es ist gewachsen, die Leiharbeit hat zugenommen, es haben die befristet Beschäftigten zugenommen, es haben zugenommen die Menschen in prekärer Beschäftigung, aber es hat nicht zugenommen eine vernünftige Beschäftigung in diesem Land.
An einer Stelle will Ursula von der Leyen den Rotstift nicht ansetzen, anders als einige Parteifreunde. Arbeitslosen Migranten, die sich als integrationsunwillig erweisen, will sie die Hartz-IV-Bezüge nicht kürzen, weil das zu Lasten der Kinder ginge.
Die Präsidentin des Vertriebenenverbandes Steinbach hat erneut Empörung ausgelöst. Im ARD-Morgenmagazin warf sie dem Deutschlandbeauftragten der polnischen Regierung Bartoszewski einen so wörtlich schlechten Charakter vor. Der Widerstandskämpfer und Auschwitz-Überlebende, der später auch Außenminister war, gilt als Wegbereiter der polnisch-deutschen Aussöhnung. Politiker aller Bundestagsparteien nehmen Bartoszewski gegen Steinbachs Angriff in Schutz.
Erika Steinbach sagte im ARD-Morgenmagazin, Bartoszewski habe Briefe von ihr nie beantwortet, sich aber negativ über sie geäußert. Ihr Fazit?
Bartoszewski hat einen schlechten Charakter.
Das sagen Sie heute Morgen hier so ohne Wenn
und Aber. Das sage ich ohne Wenn und Aber.
Bartoszewski, Widerstandskämpfer und Auschwitz-Überlebender, ist Beauftragter der polnischen Regierung für die Beziehungen zu Deutschland. Bartoszewski hatte die von Erika Steinbach mitinitiierte Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung kritisiert. Der Wegbereiter der deutsch-polnischen Aussöhnung wurde mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Bartoszewski äußerte sich in Warschau zu Steinbachs Attacke.
Das interessiert mich nicht. Ich habe nie in meinem Leben mit Frau Steinbach gesprochen.
Der polnische Regierungschef Tusk reagierte am Rande des EU-Gipfels mit Unverständnis. Erika Steinbach disqualifiziert sich damit selbst. Ihre Aussage wird in Deutschland aber nicht akzeptiert. Das haben mir Kanzlerin Merkel und Herr Westerwelle bestätigt. Die Bundeskanzlerin und der Außenminister bemühten sich in Brüssel, den Schaden für das deutsch-polnische Verhältnis zu begrenzen. Kein kritisches Wort über Steinbach, aber ein klares Bekenntnis zu Bartoszewski.
Was die Äußerungen zu Herrn Bartoszewski anbelangt, so ist es so, dass ich ihn als eine Persönlichkeit sehr schätze und glaube auch, dass er viel für das deutsch-polnische freundschaftliche Verhältnis getan hat.
Noch am Montag hatte die CDU-Abgeordnete Steinbach erklärt, sie wolle sich mit öffentlichen Äußerungen zurückhalten. Die Opposition läuft Sturm gegen Erika Steinbachs umstrittene Äußerung und fordert die Bundeskanzlerin auf, Konsequenzen zu ziehen. Trotz ihrer wichtigen Funktion als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen wird Erika Steinbach durch ihre wiederholten umstrittenen Aussagen immer mehr zu einer Bürde für die CDU.
In Polen ist nach wochenlangem Streit ein Gedenkkreuz für den tödlich verunglückten Präsidenten Lech Kaczynski umgesetzt worden. Kurz nach dem Flugzeugabsturz im April hatten es Anhänger Kaczynskis vor seinem Amtssitz aufgestellt. Heute wurde das Kreuz auf Anordnung des neuen Präsidenten Komorowski in die Kapelle des Präsidentenpalastes gebracht. Vor dem Gebäude kam es daraufhin zu Protesten. Zwei Häftlinge aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba sind heute in Deutschland eingetroffen. Ein Syrer in Rheinland-Pfalz und ein staatenloser Palästinenser in Hamburg. Die Bundesregierung hatte sich im Sommer nach langer Diskussion und intensiver Sicherheitsprüfung dafür entschieden. Von den Männern soll keine Gefahr ausgehen. Beide werden nach Angaben von Innenminister de Maizière so gut wie möglich abgeschirmt, um ihnen einen Neuanfang in Deutschland zu ermöglichen. Anderthalb Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden steht seit heute der Vater des Täters vor Gericht. Im März 2009 hatte ein 17-Jähriger 15 Menschen und anschließend sich selbst erschossen. Weil der Vater seine Pistole, die spätere Tatwaffe, nicht ordnungsgemäß weggeschlossen haben soll, muss er sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Möglicherweise droht ihm aber auch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung.
Im Beisein der Richter sind sie heute zum ersten Mal aufeinander getroffen. Der Vater des Amokläufers, der nicht gefilmt werden darf, und die Angehörigen der Opfer. Die hatten erwartet, dass der Angeklagte sich äußert, doch dazu kam es nicht. Seine Verteidiger verlassen lediglich eine Erklärung.
Herr Kretschmer ist momentan in einer schwierigen physischen und psychischen Lage. Er ist gesundheitlich angeschlagen. Er hat in den vergangenen fast 18 Monaten alles dafür getan, was er kann, mitzuhelfen bei der Aufklärung. Mehr ist für ihn nicht möglich.
Doch die Angehörigen der Opfer sind enttäuscht, dass er nicht selbst spricht.
Ich hatte erwartet, einen Mann zu sehen, der sich hinstellen kann, kann sagen, es ist Fürchterliches passiert und ich bin der Vater. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wo, wer, wie schuldig geworden ist.
Die Staatsanwaltschaft hält den Vater für schuldig, weil es seine Waffe war, mit der so viele Menschen erschossen wurden und die nicht vorschriftsmäßig weggeschlossen war.
Unseren Ermittlungen zufolge hat der Vater die Waffe nicht, wie das Gesetz es vorschreibt, im Keller, im Tresor seines Hauses verschlossen aufbewahrt, sondern in seinem Kleiderschrank im Schlafzimmer.
Der Verteidiger fordert trotzdem Straffreiheit, weil der Vater unter der Tat schon genug leide. Wie der Prozess ausgeht, entscheidet sich wohl erst im Januar nächsten Jahres.
Papst Benedikt XVI. Ist zu einem historischen Besuch in Großbritannien. Königin Elisabeth II. Empfing ihn in ihrer schottischen Residenz. Es ist der erste offizielle Staatsbesuch eines Papstes in dem Land seit der Abspaltung der anglikanischen Kirche von Rom vor etwa 500 Jahren.
Blumen für den Papst von einem schottischen Schulmädchen. Ein entspannter Moment zum Auftakt eines schwierigen Besuchs, der aus gutem Grund heute Morgen in Schottland begann, wo die katholische Kirche noch präsenter ist als woanders auf der Insel. Prinz Philip geleitete Benedikt XVI. Zur schottischen Residenz der Queen nach Holyrood, wo der Papst von Elisabeth II. Mit einem Staatsempfang begrüßt wurde. Ein Staatsbesuch, der alles andere ist als ein Heimspiel. Die Missbrauchsfälle in Irland, die über Jahrzehnte vertuscht wurden und deren volles Ausmaß erst letztes Jahr bekannt wurde, sind in den Köpfen vieler Briten noch sehr präsent. Um diese Kritik schon im Vorfeld zu entkräften, hatte der Papst bereits beim Anflug die Missbrauchsfälle erneut verurteilt. In diesen Minuten geht in Glasgow die erste mehrerer Freiluftmessen zu Ende. Vor knapp 70.000 Menschen appellierte der Papst vor allem an die Jugend. Es gibt viele Versuchungen, denen ihr widerstehen möget. Drogen, Geld, Sex, Pornografie und Alkohol. Aufrufe, die in einem Land, wo nur jeder Zehnte katholisch ist, nur bedingt auf fruchtbaren Boden fallen dürften.
Heute Abend wird der Papst hier in London erwartet, wo bis Sonntag zahlreiche hochrangige Begegnungen geplant sind. Vielen Briten mag dieser erste Staatsbesuch seit dem 16. Jahrhundert eher gleichgültig sein. Für den Papst und das Image der katholischen Kirche hängt vom Erfolg dieser Reise jedoch eine Menge ab.
Mexiko feiert den 200. Jahrestag seiner Unabhängigkeit von Spanien. Seit gestern wird an den Aufstand von 1810 erinnert. Die Errichtung der Statue El Coloso erinnert an den Wiederaufbau des Landes nach dem Unabhängigkeitskrieg. Allerdings wird nicht überall gefeiert. In einigen Städten wurden die Festlichkeiten wegen der Gewalttaten der Drogenkartelle abgesagt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 17. September.
Das Tief über Skandinavien sorgt bei uns in Deutschland für relativ kühles, durchwachsenes Wetter. Der Süden kommt dabei besser weg als der Norden. Heute Nacht sind im Norden und in der Mitte ein paar Schauer unterwegs, an den Alpen regnet es hier und da. Am Tag mal Sonne, mal dichtere Wolken, wobei es im Südwesten am freundlichsten wird. An den Alpen fällt hier und da noch Regen, in der Südhälfte einzelne Schauer, in der Nordhälfte einige Schauer und kurze Gewitter. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden weht er frisch mit starken bis stürmischen Böen, an der See einzelne Sturmböen. Heute Nacht 12 bis 5 Grad, am Tag dann 13 Grad in einigen Mittelgebirgen bis 19 Grad am Oberrhein. Am Samstag in der Nordhälfte einzelne Schauer, an den Küsten viel Wind, sonst ist es freundlich, nur an den Alpen regnet es vereinzelt. Am Sonntag im Norden und an den Alpen mal Sonne, mal Wolken und ab und an Schauer, sonst ist es recht freundlich. Am Montag scheint im Süden oft die Sonne, sonst Sonne, Wolken und einzelne Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr, heute mit Susanne Holst. Darin Eklat um Roma-Politik, wie der EU-Gipfel zum Desaster für Sarkozy wurde und Waffenrecht nach Winnenden, die Lücken bei den Kontrollen.